Eine sehr lasche Arbeitseinstellung, groteske Fehler und erst kurz vor dem Ende hat jemand mal so etwas wie einen Geniestreich. Der erste FC Nürnberg hat am Montag in Hamburg so Fußball gespielt, wie wir hier Podcast machen. Wir freuen uns sehr über diese Annäherung, nachdem es ja zuletzt durchaus etwas gekriselt hat in dieser Beziehung. Ihr hört KADEP, den Optimismus-Podcast von nordbayern.de. Florian Zenger ist da. Hallo.
Servus.
Uli Dickmeier ist da.
Guten Tag.
Und ich, Fadi Kiblavi. Wir lassen ganz schnell Thomas Korell uns den Sponsoren vorlesen und dann reden wir über dieses 2 zu 5 und noch über 3 bis 7 andere Themen zum ersten FC Nürnberg. Heute mal, wenn wir es hinkriegen, rassismusfrei, diese Ausgabe. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Wie läuft's in der Schule, habe ich Florian Zenger gefragt gerade. Und er hat geantwortet. Was hast du geantwortet? Selbst das habe ich schon wieder vergessen, den genauen
Ich habe
Wortlaut.
geantwortet, ich bin froh, wenn es vorbei ist.
Genau. Womit wir super die Überleitung zum ersten FC Nürnberg hinbekommen hätten. 2 zu 5 beim Hamburger SV. Ja. War nicht so wirklich gut, ne? Also, wenn man es mal positiv betrachtet.
Ja. Endlich können wir wieder hier ein bisschen rummosern. Mir war das eh alles viel zu optimistisch und zu gut gelaunt in den letzten Wochen.
Ja.
Jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen.
Die letzte Woche direkt fand ich gar nicht so gut gelaunt,
Ja,
aber
das war ja außer fußballerisch.
Ja, Thema. War das auch
Ja.
am Montag, war das am Montag auch außer fußballerisch, Flo, vom ersten FC Nürnberg?
Na, phasenweise. Und ja, man hat halt gewisse Dinge wieder gemerkt. Man hat halt gemerkt, dass man Fabian Nürnberger halt nicht ersetzen kann, zum Beispiel. Das ist schon auffällig, wie viel schlechter das Spiel ohne ihn ist. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass er fehlt. Das ist das zweite Mal ein ziemlich brutal schwächeres Spiel als vorher. Ich fand das auffällig. Ansonsten, ja, naja, so die erste halbe Stunde war man ja ganz gut dabei und dann ging's halt dahin.
Also, wir fangen heute mal mit meinem Lieblingsthema an, nach der Laufleistung, die Noten, die ich hätte geben sollen nach unserer redaktionsinternen Absprache und Wolfgang Glas hat es dann im Handstreich zu seinem Thema gemacht. Und das Lustige, ich habe mir die Noten noch nicht durchgelesen, die er oder die Clubfans United vergeben haben. Aber er hat mir 4 Minuten vor Anpfiff der Partie schon mal die Noten durchgeschickt. Und ich will mal das Experiment wagen, ob die sich so sehr unterscheiden von denen, die er dann tatsächlich gegeben hat. Ich glaube es nämlich nicht.
Vor Anpfiff.
Vor Anpfiff, ja, 4 Minuten vorher. Ich glaube,
So arbeiten wir.
er nimmt diese Übung Noten vergeben auch nicht sonderlich ernst, aber hat einer von euch
Ich
die
hab's
Nord?
offen.
Ja, okay. Christian Matenja hat tatsächlich und bei euch bekommen was, Flo?
Ich habe ihm 3 Minus gegeben. Die NZ Nordbayern.de, also Wolfgang Lars 3,5.
Hat er auch vor dem Spiel so gemacht. Dann Enrico Valentini.
Bei mir +5, beim Wolfgang eine 5.
Ja,
Beim
4,5.
Kicker übrigens 5,5, wenn das noch
Hei,
interessiert.
hei, hei,
Oh,
hei.
Kicker habe ich
Das
noch gar
ist
nicht angeschaut.
ja, okay. Also, aber vor dem Spiel, Wolfgang vergab eine 4,5. Esker Sörensen.
5 Minus und eine glatte 5 beim Wolfgang und in der Bild auch eine 5.
Okay.
Und eine 4,5 beim Kicker.
Vor dem Spiel beim Wolfgang eine 4,5. Ich glaube, mit dem Part sorgen wir für
Ja, genau. Wir
Aber egal.
lesen Noten vor.
Aber egal.
Falls sich jemand irgendwann mal fragt, wie man sich in der Klassen- oder in der Notenkonferenz fühlt, genauso.
So, ja. Ich
Genauso.
stelle mir tatsächlich auch immer diese Diskussionen beim Kicker sehr absurd vor, wenn es darum geht, um die Rangliste des deutschen Fußballs. Heißt das so? Die Rangliste des deutschen
Ja,
Fußballs? Ja, irgendwie so. Irgendwie, ja, genau. Und wenn dann festgelegt wird, es scheint ja in großer Runde zu geschehen, wer im Blickpunkt ist oder in der internationalen Klasse. Ich glaube, das ist, dauert bestimmt auch sehr, sehr lange. Lukas Mühl.
Eine durchgehende Sechs.
Okay. Vorm Spiel, das ist aber bitter. Vorm Spiel hat der Wolfgang noch auf eine 4,5 gehofft. Also er musste tatsächlich diese sehr schlechten Noten, die er vorab gegeben hat, nochmal nach unten korrigieren. Das ist schön. Ziehen's durch, Tim Handwerker.
5.
4,5 der Wolfgang vorab. Johannes Geis.
4 minus, dann 5 beim Wolfgang und 4 in der Bild.
4,5 beim Wolfgang vorab. Tom Kraus?
4 minus, 4,5 vom Wolfgang, 4 in der Bild.
Der hat sich verbessert, hatte vorher eine 5 beim Wolfgang. Robin Hack?
Hat von mir eine 5, vom Wolfgang eine 6 und von der Bild eine 5.
Mhm. Was hat er vom Wolfgang?
Eine 6.
Ah, okay. Eine 5,0 hatte er vorab, also auch da verschlechtert. Mats Möller-Däli?
Plus 4 von mir, 3,5 vom Wolfgang und eine 5 in der Bild.
Mhm, 4,5, auch der verbessert. Gleich haben wir es geschafft. Erik Schurdanow?
Dann eine 3 bei mir, eine 4 beim Wolfgang, eine 3 in der Bild und eine 2,5 im Kicker.
Ja, 4. Ja. 4 vorab. Und Nikola Dovedan?
5 von mir, 5,5 vom Kicker und vom Wolfgang und eine glatte 5 von der Bild.
Okay, vom Wolfgang vorab auch eine 5,0. Also Wolfgang Lars scheint von diesem Spiel nicht besonders viel erwartet zu haben und ist dann doch nochmal enttäuscht worden im letzten Montagabendspiel der zweiten Liga. Wer es glaubt, wird selig. Irgendwann werden sie auf die Idee schon mal wieder zurückkommen. Aber das ist nur meine Theorie. Man sollte übrigens auch Sonntag und Samstag Mittag Termine abschaffen. Aber auch da nur meine Idee. Das dringt nicht durch bis zum DFB. Die haben ja zurzeit andere Probleme. Ja, für den HSV ging es noch um was und für den ersten FC Nürnberg um die sogenannte Fernsehgeldtabelle hat man sehr deutlich gemerkt, oder Uli? War das so?
Naja, man wollte ja auch, wie es der Trainer formuliert hat, wie gesagt, der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Insofern wollte man sich ja auch bemühen, diese Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen und dann auch ein bisschen Schwung mitzunehmen, vielleicht eine neue Saison. Okay, mit solchen Spielen ist das halt eher kontraproduktiv. Also ich fand, dass man nach 7 Spielen mal wieder ein Spiel verliert, das ist ja in Ordnung. Und beim HSV, das habe ich schon befürchtet, dass mit Horst Rubisch da so ein gewisser neuer Schwung reinkommt, der hat halt eine einfache Ansprache, das verstehen die Menschen dort. dann läuft es. Es ist praktisch ja wirklich der Gegenpol zu Robert Klaus, was die Ansprache, glaube ich, betrifft. Aber wenn man dann halt wieder gleich, das ist halt ein Club, dann muss man halt gleich so verlieren. Also man kann da nicht mal 2-1 verlieren oder 2-0, das muss halt dann gleich wieder irgendwie so halb historisch werden. Höchste Montagsspiel mit den meisten Toren. Ja, fand's schon schade.
Ja, kann man sagen. Das stimmt doch gar nicht, oder?
Nee.
Ich kann mir an einen 5-5 mit Cottbuser Beteiligung.
Genau, das war das. Das Rosenlöcher-Tor am Ende macht den Spieltag zum torreichsten Zweitligaspieltag.
Ich habe da nur noch mit einem Ohr zugehört, ich hatte ja frei.
Ja, weil du musstest ja Witze auf Twitter machen.
Genau. Schlechte Witze.
Ja, sehr schlechte Witze. Aha. Jetzt habe ich dich unterbrochen und mich damit auch, weil ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht hier. Also. Also man muss dann gleich so mal wieder mit einer historischen Einordnung verlieren, meintest du, dass das typisch
ist? Ja, so halbhistorisch. Also das ist halt trotzdem, ja, es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die es jetzt nicht so schlimm finden, weil es ja doch auch, sagen wir so, Fürth nicht unbedingt geholfen hat, auch von der Tordifferenz her jetzt, da hat der HSV auch noch ein bisschen was gut gemacht. Aber ich fand schon, so kann man sich halt nicht präsentieren. Und wie der Flo schon richtig sagt, das ist irgendwie erschreckend, wenn da mal ein, zwei Spieler ausfallen von dieser zuletzt doch recht stabilen Mannschaft, sagen wir mit Markreiter und Nürnberger, dann fehlen da einfach die Alternativen. Also Dovedan hätte ich jetzt auch eine 6 gegeben, muss ich sagen, allein für das Abwehrverhalten vom 4-1. Also da hätte ich jetzt auch meine 9-jährige Tochter hinstellen können, die wäre ähnlich energisch hingegangen. Und Mühl, ja, der hat entweder abgeschlossen oder ich weiß es nicht. Ich mir tut es immer leid, weil das ist ein netter Kerl, ich mag ihn eigentlich, aber das war natürlich jenseits von Gut und Böse. Und dann reicht es eben schon nicht mehr, um diesen Fußball zu spielen, den man jetzt in den letzten Wochen ja so relativ erfolgreich auf den Platz gebracht hat.
Ja, doofe dann Abwehrverhalten, dieses vor dem Schiedsrichter, war das das,
wo er... Das war, glaube ich, das 4-1.
Wo er die Grundlinie praktisch freigibt?
Nee, das war vorher noch, da ist ja kein Tor draufgefallen. Aber das war einfach, wo er, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen, also wirklich so, lieber mal einen Meter weggeht und den laufen lässt.
Das könnten viele Tore sein.
Ja, ich komme auch ganz durcheinander bei diesen vielen Toren. Es waren so viele Abwehrfehler, dass man es gar nicht mehr richtig zuordnen kann. Aber ist mir ja noch so in Erinnerung geblieben und nach vorne war ja gar nichts. Und ja, das reicht dann halt einfach nicht mehr. Auch Hack fand ich auch zurecht, fand ich auch Totalausfall. Also die 6 ist auch gerechtfertigt. Die ganze Viererkette, Handwerker fand ich unterirdisch. Sörensen, der es eigentlich normal solide macht, war auch spätestens nach dem Eigentor dann irgendwie neben sich gestanden. Valentini, ganz viele Ballverluste, der eigentlich in den letzten Wochen das gut gemacht hat, auch wieder so Rückfall in alte Zeiten. Also die Viererkette war eine Sechserkette.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Aber
bei Hack, ich weiß nicht, wie viele die Szene im Kopf haben, aber bei Hack gibt's vorm, ich glaube, es ist vorm 1-0, da grätscht er an Ken Zombie vorbei ins Nichts, einfach gerade an ihm vorbei und wird wahrscheinlich weiterrutschen, wenn Eis wäre, wird er wahrscheinlich weiterrutschen bis auf die Alster. Also das ist der Wahnsinn, wie er da einfach wirklich ins Nichts grätscht und dann kommt eben diese Flanke an langen Pfosten und da ist dann Valentini, der völlig daneben springt und dann wird nach mitten in die Mitte gelegt und dann ist Mühl eigentlich noch derjenige, der es in dem Moment noch am besten macht, weil er zumindest ein bisschen Druck ausübt und dann schießt der Spieler daneben eigentlich und dann lenkt ihn Sörensen rein. Also es ist halt wirklich, es war symptomatisch, dieses 1-0, weil halt ganz viel aufeinander kam, weil davor dann auch noch schon ein Zweikampf von Schuradorf im Halbfeld verloren worden ist und es ist ein völlig wildes Ding. Und ich denke, das passt eigentlich ganz gut auf den Tag, weil halt einfach, weil der Uli jetzt auch Sörensen angesprochen hat, ich finde, es ist auffällig, wie viel ruhiger und besser er spielt, wenn er
Mike Reiter neben sich hat, ja. Aber auch da sind wir wieder bei dem Problem. Ich fand auch, dass Mike Reiter gefehlt hat. Aber genau das ist das Problem, dass Mike Reiter ja ständig fehlt. Also, weil jetzt natürlich viele wieder sagen, mein Gott, sollten wir vielleicht nicht doch mit Mike Reiter weitermachen. Das ist ja genau das Problem. Du hast ihn halt irgendwie nur 3 Spiele und dann wieder, was wird der Trainer formuliert? Die englische Woche hat Spuren hinterlassen. Ja, bei mir auch, aber das ist trotzdem durch.
Ja, du hast ja gestern auch nicht gearbeitet, sondern...
Ja, doch, gearbeitet
warst,
schon.
Warst auf der Tribüne gesessen.
Mit sinnvolleren Sachen beschäftigt.
Ja, okay. Aber es ist eine, wir sind ja der Optimismus-Podcast und der Schönrede-Podcast. Es ist ja eine erklärbare, man soll keine Barwörter bilden, aber eine erklärbare... Niederlage, oder wenn man das, es war der Club doch schon sehr ersatzgeschwächt und dann der Spannungsabfall, nachdem man aber vorher den Klassenverbleib safe macht.
Einspruch, war er wirklich so ersatzgeschwächt? Also es waren jetzt aus der Elf der letzten...
Haben Sie zumindest behauptet.
Ja, haben Sie behauptet, aber kann man ja mal hinterfragen.
Das ja immer.
Also hat ja jetzt Oliver Sorg gefehlt, hat ja Hanno Behrens gefehlt gestern, also die hätten ja eh nicht gespielt. Wer war noch dabei? Gut, Boykowski hätte vielleicht gespielt, Mike Reiter und Nürnberger. Aber wenn jetzt schon der Ausfall von Nürnberger das ganze Konstrukt so zum Zusammenbrechen bringt, dann weiß ich nicht, also ob man das jetzt wirklich nur auf die Ausfälle schieben kann. Da waren jetzt doch einige dabei, die auch keine große Rolle gespielt hätten, aber wenn sie fit gewesen wären.
Ja, aber es ist halt, manchmal sind es halt so einzelne Spieler. Das ist halt, ne, wenn das sagt natürlich viel aus, wenn ein Konstrukt auf einzelnen oder auf zwei Spielern basiert, ohne die es nicht geht. Aber ich finde es immer auffällig, weil halt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, weil auch das Würzburg-Spiel so schwach war und auch da hat er gefehlt. Jetzt kann das natürlich auch eine Scheinkausalität sein, aber.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, sag mal konkret, warum glaubst du, fehlt Nürnberger immer so? Krass, sind ja dann noch 10 andere auch da.
Ich soll ja keine, ich bin ja angewiesen worden auf Twitter, ich soll keine Zahlen bringen.
Ehrlich, das habe ich gar nicht. Hab ich dir das?
Nein, hast du nicht, aber okay. Es könnte auch von dir stammen. Nein, aber man sieht ja halt einfach an so Geschichten wie den Zweikämpfen. Also man kann ja, also wer möchte, kann sich das auf Clubfans United anschauen. Da habe ich die Duellkarte übernommen. Also das ist quasi, da wird das Spielfeld in ganz viele kleine Teile zerlegt und dann wird immer visualisiert, wer da mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Und das ist halt das Feld, wenn man sich's anguckt, ist größtenteils weiß, also die Hamburger Farbe. Und dann sieht man halt, der Hamburg hat einfach an vielen Stellen das Duell gewonnen. Und Nürnberger ist schon jemand, der halt nicht nur Duell sucht, sondern auch Duell gewinnt. Ähnliches gilt für Markreiter auch. Und dementsprechend, ja, ist es halt schon. Also ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Natürlich nicht allein und natürlich musst du auch irgendwann an den Punkt kommen, wo so ein einzelner Ausfall halt nicht mehr alles ins Wanken bringt. Aber dann sind wir eben dann doch an dem Punkt, wo die Ersatzspieler halt fehlen. Wenn du dann hinten raus dieser Viererwechsel, das hat ja dann gezeigt, was quasi noch möglich war und wo die Alternativen dann waren.
Also hätte man in der Zusammensetzung das Drachenviereck erst gar nicht spielen sollen, oder? Wäre die Formation mal wieder egal gewesen und das, ja, okay.
Ja, mich hat es ein bisschen gewundert, weil der Trainer ja noch ein bisschen in der Pressekonferenz auch drüber philosophiert hat, dass man Latta ja auch positionsgetreu bringen könnte für Nürnberg, hat sich dann für Hack entschieden. Muss man natürlich sagen, dass Hack den armen Tim Handwerker da hinten natürlich auch ganz schön allein gelassen hat in manchen Situationen. Fand ich auch sehr lustig, die Szene, wo er dann, ich glaube, Jatta war es, wo er sich so hinhängt und sich so 300 Meter mitschleifen lässt und der Schiedsrichter dann nicht einmal eine gelbe Karte gibt, aus Mitleid wahrscheinlich.
Das war eine zweite Halbzeit. Es ist Felix Zweier, das ist, glaube ich, einfach inkompetent.
Ja, aber das spricht halt auch viel über das Zweikampfverhalten, ne? Also.
Der Schiedsrichter-Podcast von nordbayern.de. Ja. Was sind eure Felix Zweier-Momente, eure besonderen? Habt ihr welche in Erinnerung? Ich nämlich nicht.
Felix Zweier, naja, die Holzer-Geschichte natürlich, dass er da auch involviert war in den Skandal in irgendeiner Form.
Ja. Aber auf dem Platz?
Auf dem Platz, Pokalfinale Bayern gegen Frankfurt. Wo er das Ding von Boateng gegen Martinez im Strafraum sogar noch anschaut und dann trotzdem kein Foul pfeift, wo ich sage, wirklich. Aber ich finde ihn halt einfach nicht so wahnsinnig gut.
Ja.
Auch die Geschichte, was weiß ich, was war das? Wer war denn das?
Man hat
irgendein Trainer, der dann nochmal nicht auf die Tribüne ist, obwohl er ihn hingeschickt hat, wo man dann auch sieht, dass es so weit ist, mit der Autorität dann doch nicht.
Wann hat denn der die Altersgrenze erreicht eigentlich?
Dauert noch, glaube ich.
Ah, okay. Horst Rubisch wollte ich nochmal kurz, weil der Uli gesagt hat, einfache Ansprache und sowas. Ist es wirklich alles, was den Trainer Horst Rubisch, der in den letzten Jahren doch immer mal wieder erfolgreich arbeitet, ob bei den Frauen oder in der U21, ist es so ein Trainer alter Schule tatsächlich oder ist der schon auch mit in die Moderne gegangen, Flo?
Ja, ich glaube, man unterschätzt ihn ein bisschen, wenn man ihn so sieht.
Der gute
Laune, wenn er so spricht, genau. Ja. Und ich meine, der Uli und ich haben ihn ja auch schon persönlich erlebt der Uli mehrfach, ich einmal auf der Fußballkulturgala. Das ist halt einfach auch ein super Typ und ein ganz, ganz umgänglicher Mensch. Und ich glaube, das macht schon was aus. Aber er hat schon auch so an den richtigen Stellen gedreht, ne? Meißner rein, flaches 4-4-2, so ein bisschen auch schon verändert. Das ist nicht viel, aber es tut halt dann doch was. Und manchmal ist es natürlich auch einfach so eine Stimmungsgeschichte, ne? Der kommt und dann geht's denen erstmal gut und der sagt, jetzt schauen wir mal und vielleicht wird's ja doch noch was und dann verliert dann holt Fürth nur einen Punkt am Wochenende und plötzlich ist man dann doch wieder irgendwie im Geschäft.
Und ich glaube, es ist auch so ein Trainer, für den sich eine Mannschaft einfach noch einmal vielleicht einen Ticken mehr zerreißt, weil du willst eigentlich diesem Mann nichts Böses. Der soll da gut rauskommen aus der Geschichte. Vielleicht macht das auch was aus. Also ich glaube schon, dass da viel über die Emotionalität jetzt kam und über die Ansprache. Man hat das ja auch gehört im Fernsehen so. Das war ja jetzt, was er so reingerufen hat. Das war ja in der C-Klasse auch keine anderen Kommandos, ne? Aber ich glaube, darum ging es in dem Fall jetzt wirklich nicht. Natürlich hat er schon auch an ein paar Stellschrauben gedreht, aber ich glaube, in der Phase, wo der HSV jetzt ist, ging es einfach nur darum, den Kopf frei zu kriegen und da wieder, wie es der Flo sagt, eine gute Stimmung reinzubringen. Und da ist er halt prädestiniert dafür. Ich mag ihn wirklich gern. Also ist ein super Typ. Soweit ich ihn kenne.
Ja. Wer kommt denn jetzt in die Relegation? Wer aufsteigt, ist, glaube ich, seit gestern relativ klar, aber wer spielt in Relegation?
Ich weiß gar nicht, ob das so klar ist, weil Kiel sah gestern schon mega platt aus.
Doch. Wann müssen die wieder spielen? Am Donnerstag.
Am Donnerstag. Also die sahen völlig fertig aus. Und dann müssen sie auch noch 97 Minuten gehen, nachdem sich einer von denen das Kreuzband reißt. Und ich weiß es noch nicht. Dann spielen sie gegen Regensburg, die halt auch für die es noch um was geht. Also ich würde es noch nicht so fix machen. Also.
Aber wir machen doch hier immer alles schon fix, bevor irgendwas fix ist.
Ja, gut, dann steigen Kiel und Bochum auf und der HSV kommt in die Relegation.
Uli? Wegen einem Tor dann, wegen der Tordifferenz.
Genau.
Also du nimmst auch den HSV, ich bleib bei der Spielvereinigung Fürth. Die schaffen das schon, ohne dass ich ihr Restprogramm kenne, aber...
Paderborn und Düsseldorf.
Oh.
Der HSV spielt gegen Osnabrück und Braunschweig.
Oh, naja, gut, oh. Dann
doch Düsseldorf.
Sorry, Spielvereinigung Fürth. Das wird, naja.
Du hast wieder Kräuter vergessen.
Ja, mache ich
aus. So, aber aus Prinzip, oder?
Aus Respekt vor Michael Fischer, unserem Kollegen.
Ich weiß.
Ja. Zurück zur Spielvereinigung. Nürnberger. Gehen wir nochmal ganz kurz zu Nürnberger. Jetzt, also ohne den ist alles nix und jetzt muss er verkauft werden. Oder habe ich das richtig mitbekommen?
Ich habe es auch so interpretiert. Ich habe es ein bisschen so interpretiert, ich habe Dieter Hecking ein bisschen so interpretiert, als müsste man irgendwie Geld herkriegen, damit man Mats Möller-Daly holen könne.
Ja, also eine Risikoabwägung. Was ist eure Tendenz? Nürnberger behalten oder Mats Möller-Daly behalten? Wer ist wichtiger? Eigentlich beide, ne?
Ich hatte ja gehofft, dass durch das Geld aus Braga vielleicht Mats Möller-Daly finanziert werden kann für Juri Medeiros. Da kommt ja angeblich auch was, aber scheint wohl nicht ganz zu reichen. Aber Mats Möller-Daly würde ich schon gerne behalten. Also ich würde auch gern Nürnberger behalten. Aber
bei dir
im Zweifelsfall ist den Mats.
Okay. Flo, du als Fachmann, was?
Ich finde es tatsächlich schwierig. Ich würde... Das quasi, also die Aufgabe wäre jetzt quasi zu sagen, ich muss mich für einen entscheiden.
Ja.
Dann würde ich Fabian Nürnberger sagen, weil ich mir relativ sicher bin, dass wenn man dem noch ein Jahr gibt, dass man ihn teurer verkaufen kann.
Okay.
Also da ist der Gewinn, den man mit ihm erzielen kann, wahrscheinlich höher, weil für ihn hat man halt nichts gezahlt. Wenn man jetzt für Mats Möller-Daly, was weiß ich, 1,5 Millionen Euro ausgibt, dann muss man die ja erst wieder reinholen und dass der so eine Steigerung hat, dass man dann tatsächlich Geld reinholt, kann ich mir kaum vorstellen. Und ich kann jenseits dessen, glaube ich, wenn man es eben, dass Fabian Nürnberger schon nochmal einen Sprung machen kann und dann ist er quasi einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in der zweiten Liga und dann kann man ihn noch anders verkaufen, auch vielleicht in einem Markt, der nächstes Jahr schon etwas besser wieder dasteht.
Wobei man das bei Robin Hack ja auch gehofft hatte und naja.
Ja, das ist natürlich die andere Seite, ne? Man kann natürlich auch sagen, ich erinnere an Robert Wittig damals, den man irgendwie damals für 8 oder 10 Millionen an den HSV hätte verkaufen können und es nicht gemacht hat und danach kam nimmer viel. Also,
ja, also
immer so den Moment erwischen
schwierig.
Ist halt schwierig.
Ich würde ja, also meine Lösung wäre einfach Dovidan zu verkaufen und die anderen beiden zu behalten, wenn das vielleicht eine Variante wäre.
2,5 Millionen.
Ja.
Ist der Kaufpreis wieder drin.
Boah, wenn ich das höre, das macht mich immer noch fertig, wie man 2,5 Millionen Euro da ausgeben kann. Ich weiß, der Markt war ein anderer, aber 2,5 Millionen Euro ist halt echt Wahnsinn.
Weil die Daten gegen ihn gesprochen haben, ne? Das haben wir, glaube ich, hier schon mehrmals.
Zum einen das, aber zum anderen auch insgesamt. Also, das ist ja eine wilde Summe.
Ja. Ich mag ja Dovidan, habe ich vielleicht auch schon ein, zwei Mal hier erwähnt. Da ist in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, immer sehr sympathisch.
Ja, wir trennen gewesen. Hier ja absolut sportlich und menschlich, ne? Also das habe ich auch vorhin
mal gesagt. Ach so, das machen wir jetzt neuerdings.
Ich finde auch, ich habe mit Nikola Dovidan, ja, ich fand ihn auch durchaus witziger Typ. Also ich habe jetzt.
Damit haben uns die Leute gegeben. Immer schon, ne? Wenn sie nur einen halben Gag zustande bringen, dann sind
noch
wir
wichtig, verliebt. Noch besser ist, wenn sie über eure Witze lachen, oder?
Ja, genau.
Das macht aber keiner eigentlich.
Das ist, nur Robert Klaus.
Eben, deshalb ist Robert Klaus der Jahrhunderttrainer hier beim ersten FC Nürnberg. Wenn wir schon bei den Zahlen sind, letzte Woche hat Fortuna Düsseldorf einen Spieler verpflichtet. Von dem erzählt wurde, dass auch der erste FC Nürnberg an ihm interessiert ist und Florian Zenger hat ihn dann auf Twitter gleich mal verbrannt, weil auch da die die Daten nicht so geil waren wie.
Ja, ne, Schipnowski hat halt einfach jetzt eine gute Saison mit einem Ausreißer nach oben. Kann sein, dass der jetzt einfach erst mit 23 auf seinem Leistungslevel ankommt. Das ist aber halt unwahrscheinlich. Und es ist halt auch auf dem Level eben dritte Liga, ist es so 100% nach oben vergleichbar. Viele von den anderen Faktoren, die halt nicht abgebildet sind in Scorer-Punkten, also nicht in Assist oder Tor abgebildet sind, sind einfach dann deutlich schlechter. Und deshalb kann ich dann auch verstehen, wenn man sich den nicht holt. Aber der Uli hat eh gemeint, das war gar nicht so das große Thema.
Was ich gehört habe, war das jetzt nicht so das große Thema. Ich hätte es auch nicht ganz verstanden von der Position her. Weil man ist ja offensiv, wenn man mal davon ausgeht, dass ein Lokem und ein Köpke nächste Saison wieder einsatzfähig sind, hast du Schuranov, der es ja wirklich immer besser macht. Hast Scheffler, also da bist du, hast du Hack vielleicht noch.
Besong wird auch verlängert.
Besong wird verlängert, also da bist du vorne gut aufgestellt. Also ein Stürmer sehe ich jetzt da am wenigsten, den man unbedingt bräuchte.
Ja.
Brauchst eine komplette Abwehr und Sechser und muss man jetzt nicht noch Stürmer holen.
Ein Innenverteidiger immerhin ist schon da. Christopher Wolfgang Georg August Schindler, wenn man Wikipedia glauben kann. Sehr viele Vornamen und eine eigentlich ganz gute Vita. Bis auf diese Saison vielleicht, aber hättet ihr Christopher Wolfgang Georg August Schindler verpflichtet?
Also ich habe ja mit Erstaunen festgestellt, dass der vor, weiß nicht, 2-3 Jahren noch 22 Millionen gekostet haben soll, weswegen Schalke dann von der Verpflichtung abgesehen hat.
Okay.
Insofern ist es ja ein richtiges Schnäppchen.
Ja, das stimmt. Super.
Naja, also ich glaube, wenn der fit ist, dann braucht man nicht drüber reden. Also auch wenn man so sieht, was die Fans von Huddersfield ihm so mitgegeben haben auf Twitter und in diversen Foren zum Abschied. Das ist ja wirklich so Heldenstatus. Gut, er hat damals diesen entscheidenden Elfmeter verwandelt.
Ja.
Praktisch der Schleusener von Huddersfield, was die Tore betrifft.
Krude Vergleiche.
Ja,
allerdings hat er schon 5 Tore für Huddersfield geschossen. Also.
Ja, der hat ja auch länger Zeit und ist Innenverteidiger.
Ja. Stimmt,
da das ist die sinnvollste Argumentation in dem Podcast
einfacher.
Ja. Nee, nein, aber ich glaube, wenn der fit ist, dann ist das natürlich ein guter Mann. Die Frage ist halt einfach, wie er seine Knieverletzung wegsteckt und wie lange er braucht, dass er mit 31 Jahren dann wieder nochmal daran anknüpfen kann. Das werden wir abwarten müssen. Aber ich glaube, letztlich ist es die einzige Chance für den Club, darauf zu hoffen bei solchen Spielern, dass das wieder funktioniert. Weil, wie gesagt, vor 2-3 Jahren hätte man es sicher nicht bekommen.
Was sind denn deine Lieblingszahlen zu Schindler? Flo? Hast du eine?
Ja, ich kann für das Jahr zwischen März und März 2020 und März 2021 kann ich sagen, er hat vorm Strafraum 72% seiner Kopfballduelle gewonnen. Und insgesamt in der
vorm Strafraum.
Ja, in dieser verteidigenden Zone. Ja. Im Strafraum sind es dann knapp 60%, das ist immer noch nicht schlecht. Und insgesamt kommt er auf 70% gewonnene Kopfballduelle. Warum nehme ich das raus? Weil das schon so das Stärkste ist, was ihn auszeichnet. Er ist ein unglaublich guter Kopfballspieler.
Und was ja auch mit Markreiter verloren
genau, geht. Was wird auch mit Markreiter geht da jemand. Ich hoffe, dass er in Sachen Verletzungsanfälligkeit nicht Markreiter 1:1 ersetzt, sondern tatsächlich stabiler ist. Ich denke, das ist auch tatsächlich so ein bisschen die Frage, inwiefern jetzt diese Knieverletzung, die ja nicht oder nie offiziell wirklich dokumentiert ist, was es denn genau war. Es hieß nur Knieverletzung und dann irgendwann ist er mal operiert worden, dann doch und hat halt seit Dezember 2020 nicht mehr gespielt. Man geht davon aus, dass er bis zum Trainingsauftakt wieder fit ist. Von daher muss man halt dann einfach gucken, inwiefern dann jemand mit 31 so eine Knieverletzung übersteht und wieder auf den alten Leistungsstand kommt. Wenn er das tut, ist er sportlich eine Verstärkung und vor allem denke ich auch mannschaftlich. Man darf ja nicht vergessen, der war bei 60 Kapitän, der war bei Huddersfield Kapitän. Da kommt, glaube ich, schon auch ein Leader-Typ. Das heißt, ich kann das schon nachvollziehen. Man muss halt dann vielleicht gucken, wie man den zweiten Innenverteidiger den man ja auch noch holen wird, so wie es, was man hört, wie man den dann gestaltet, ob der dann in die gleiche Kategorie fällt oder nicht, doch vielleicht ein bisschen anders aussehen sollte.
Was heißt anders aussehen vom Alter her?
Ja, vom oder vom Alter und Verletzungsanfälligkeit. Weil ja, wenn du zwei von der Sorte hast, also wenn du quasi zwei Markreiter hättest jetzt diese Saison, dann kann es natürlich super gut gehen. Und du hast stabil und die hauen dir alles weg und das ist super. Oder du hast halt dann zwei, die gleichzeitig verletzt sind und dann spielen halt doch Pius Kretschmer und Esker Sørensen oder Noel Knote und Esker Sørensen.
Ja. Irgendwas ist mir jetzt noch so halb geistreiches eingefallen und jetzt habe ich es aber innerhalb von Sekunden wieder vergessen.
Ich kann noch was Geistreiches beitragen
vielleicht. Ja, das ist gut.
Habt ihr die Zitate gelesen von Schindler auf der Club-Homepage zur Verpflichtung?
Nein, natürlich
nicht. Also ich finde, es nimmt auch immer, das ist ja schon so eine eigene Poesie geworden inzwischen. Ich finde es sehr lustig.
Dann
In den Gesprächen mit den Clubverantwortlichen ist mir schnell deutlich geworden, dass alles dafür getan wird, um in Nürnberg guten und erfolgreichen Fußball zu spielen. Dazu möchte ich gerne beitragen. Ich freue mich gemeinsam mit meiner ganzen Familie auf meine neue Aufgabe beim Club. Ich habe meine gesamte Karriere in Vereinen mit einer großen und mächtigen Tradition gespielt und es reizt mich, dass ich nun beim 1. FC Nürnberg genau daran anknüpfen kann. Es ist schön, nach einer aufregenden und tollen Zeit in Huddersfield zurück in die Heimat zu kommen. Also ich frage mich immer, wie kommt sowas zustande? Ruft mal den an und sagt, du Chris, was sagst du denn? Und dann sagt er genau das. Oder es waren beim Club wieder 10 Leute 3 Stunden zusammengesessen, um dieses Statement auszuarbeiten.
Das ist sehr gut. Hast du demnächst
oder so eine eigene Kunstform, finde ich. Also ich bin total begeistert.
Und den Gegenentwurf hat Darmstadt heute gebracht. Die haben Yannick Müller, den sie aus der Slowakei zurückholen in die zweite Liga, ins leere Stadion gestellt und er hat 10 Sekunden lang halt auf Fußballerdeutsch gesagt, ja, schön, ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder da sein könnt, danke. Also es ist also der größere Kontrast kann man natürlich jetzt da wirklich nicht sagen. Mein Freund Andi, um ihn mal wieder zu erwähnen, hat übrigens erwähnt, der erste Satz ist, glaube ich, inzwischen immer gleich in den Gesprächen mit den Clubverantwortlichen, ist mir schnell deutlich geworden. Also das kommt immer, egal was es ist, damit wird losgelegt. Aber mein Gott, das ist halt auch so ein bisschen ritualisiertes Schattenboxen oder so. Das muss man halt machen.
Aber damit haben wir jetzt eine Aufgabe für die kommende Woche. Bis zum nächsten Montag muss sich jeder von uns 4 Sätze überlegen, warum er bei KADEP mitspricht. Da bin ich sehr gespannt,
ob wir das... In dieser Sprache dann.
Also, ja, jeder, ja. Nee, jeder kann wie er will. Er kann die Darmstadt-Variante wählen, er kann aber auch die erste FC Nürnberg Literatur-Nobelpreis-Variante wählen.
Wobei aber man wieder sagen muss, das ist jetzt kein clubspezifisches,
eine
clubspezifische Besonderheit. Das ist natürlich so, das liest sich alles gleich, aber ich finde es halt ein bisschen... Wie ich das so gelesen habe, hatte ich immer so den Christopher Schindler vor Augen, wie am Telefon in Huddersfield und dann, also pass auf, schreib mal mit und dann sagt er das genau so.
Aus seinem Blümchen-Notizbuch, ja. Diese
Was wohl Abdelhamid Sabiri zu Christopher Schindler sagt.
Ja, das wäre auch interessant. Warum? Haben die eine Beziehung?
Die waren ja beide in Huddersfield zur selben Zeit.
Ah, stimmt. Das habe ich schon wieder verdrängt, weil ich jetzt nur noch Sabiri Insta-Stories aus Italien mir anschaue. Da habe ich alle seine vorherigen Vereine verdrängt. Aber wär tatsächlich mal ein sehr schönes Thema auch für die Zeitung, Begrüßungs-Antrittszitate von Fußballspielern im Wandel der Zeit. Das ist sehr gut.
Acht gemeinsame Spiele, 291 gemeinsame Minuten.
Okay, na immerhin.
Kein Sieg.
was bestimmt nicht an Sabiri lag.
Nee, der hat wenig Minuten.
Ja, aber wo spielt er? In Ascoli, glaube ich, oder? Jetzt gerade?
Ja, bei Ascoli.
Da spielt er doch regelmäßig, zumindest laut seiner Insta-Story.
Nee. 32 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen, das lässt sich sehen.
Gut, und Sie haben gerade den Klassenverbleib, glaube ich, gefeiert, oder? Ja, das ist so halb Wissen, das ich hier verbreite, basierend auf kurzen Insta-Schnipseln von
Sabine. Nee, das ist ja, die Saison ist ja, das sind ja, ist ja 38. Spieltag, die Saison ist ja durch.
Ist durch, ne? Weil man sie vor kurzem mit Fans am Zaun tanzen
und
singen.
Sind zwar 16. und damit am letzten Platz vor den Abstiegsrängen, aber trotzdem sind 9 Punkte weg von Cosenza, die absteigen.
Okay.
Tja, weil in Italien wird ja ein bisschen wilder Aufstiegsrelegation gespielt als in Deutschland. Deshalb sind die jetzt da schon fertig.
Wie machen die Aufstiegsrelegation?
Das ist, die spielen, also der dritte bis, sie haben eine 20er-Liga und 3 bis 8 dürfen in die Aufstiegsrelegation. Und dann spielen die erst, Moment, wie ist das? Dann spielen die,
Ja, ohne googeln.
Ja, ich versuch's irgendwie hinzukriegen. Dann spielen die so gegeneinander, dass der, dass 7 und 8 und 5 und 6 erstmal gegeneinander spielen und dann weiterkommen und dann gegen 3 und 4 spielen. Und wenn das unentschieden steht nach den beiden nach Hin- und Rückspielen, dann gibt's keine Verlängerung, sondern der mit der höheren Platzierung kommt weiter. Und jetzt habe ich bestimmt irgendeinen Mist erzählt, wo der nicht ganz stimmt, aber.
Ja, weil, witziger wäre ja, dass der mit der niedrigeren Platzierung, also der Außenseiter, aber naja, ein bisschen wie die Meisterschaftsentscheidung in Belgien ist es, ne? Also in Belgien muss man ja dann, glaube ich, nochmal mit dem Boot über den Äquator fahren und dann zurückkommen und nochmal gegen den Drittletzten aus der 7. Liga spielen und dann steht man irgendwann als...
Der 8. der 2. Liga kann auch UEFA Cup spielen oder lauter so Zeug.
Ja, alles sehr abgefahren. Hatte ich mir vor kurzem mal angeschaut. Aber auch wieder vergessen. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen?
Ah ja, Schindler. Über Schindler Sabiri.
Ja. Okay.
Dabei wilde Fahrt.
Dabei haben wir den Uli verloren, glaube ich, oder? Bist du noch?
Ich bin noch da.
Du bist noch da. Okay. Hast du
noch. Ich bin gedanklich irgendwann ausgestiegen.
Hast wieder das Stricken angefangen nebenher. Ich backe jetzt immer Kuchen, was davon zeugt, dass ich sehr verrückt geworden bin. Heute habe ich Himbeer-Zitronen-Cupcakes gebacken. Ja, meine Tochter fand sie scheiße.
Hat sie wörtlich so gesagt?
Ja, das könnte es. Vielleicht hat sie es höflicher formuliert. Sie kommuniziert derzeit sehr viel mit Daumen hoch und Daumen runter. Das also so nonverbal. Und ich sehe sehr oft Daumen runter, aber naja, bin ich cool damit. Diese Pandemie muss jetzt endlich ein Ende finden, weil ich will nicht zum Bäcker werden. Noch irgendwas zu Schindler? Oder sollen wir direkt überwechseln ins Nachwuchsleistungszentrum?
Wir könnten aber zumindest dem Linus Rosenlöcher sein schönes Ohr noch in irgendeiner Form.
Sakradi, das hätte ich jetzt komplett vergessen. Ja. Zum Glück habe ich euch vor der Aufnahme gesagt, dass ihr mich bitte an alles erinnern. Soll Linus Rosenlöcher ein sehr schönes Tor, das ich nur noch so mit halbem Auge gesehen habe, weil ich da den Spieltext fertig machen musste. Der, ich glaube, Neffe eines unserer vielen, vielen Chefredakteure im Verlag Nürnberger Presse. Deshalb wird hier fortan nur positiv gesprochen über Linus Rosenlöcher, falls du dir das zu Herzen nehmen könntest. Wie, Flo, wie hast du das?
Welcher Chefredakteur ist es denn?
Stefan Sohr. Ist es, oder? Ist der Neffe, oder? Uli,
du meines kennst Wissens, dich, ja.
Du kennst
dich. Also, wenn er der Onkel ist, dann ist das der Neffe.
Das war fußballerische Familie, weil der Tim hat doch auch Junioren-Bundesliga gespielt.
Exakt, so ist es.
Der Tim ist dann aber der Cousin.
vom Linus.
Vom Linus. Und der Sohn vom Stefan.
Chefredakteur.
Haben wir damals.
Jetzt haben wir alle, endgültig jeder ausgestiegen. Ja.
Stammbaum-Analysen.
Ohne Zahlen und trotzdem komplett ausgestiegen.
Ja.
Mit Stefan Sohr war ich mit 18 Mal im Bayerischen Landtag. Das nur so ganz nebenbei. Und hab da aber Markus Söder getroffen.
Okay. Und,
damals wollte ich noch Journalist werden.
Mhm. Also, und dann hast du Markus Söder getroffen.
oder Stefan Sohr.
Nein.
Da wird wieder viel geschnitten heute.
Nein, es war einfach im Zuge dessen, ich weiß gar nicht, wie das lief. Das lief, glaube ich, über meinen Deutsch-LK-Lehrer, der hat das irgendwie eingefädelt. Und dann war ich eben da mit Stefan Sohr und saß irgendwie in der Landtagskantine mit Markus Söder und
Hast gekungelt? Hast du irgendwelche Deals ausgehandelt, oder? Okay.
Also, wenn es so wäre, würde ich es nicht sagen, ne?
Ja, gut. Leines Rosenlöcher. Sehr schönes ja. Tor.
Wunderbares Tor. Richtig
von,
stark.
Von dir hier schon beschimpft, als seine Karriere noch nicht mal ein zartes Pflänzlein war.
Ja. Und immer, jetzt, immer mit der Einschränkung, dass es gut sein kann, dass ich nur schlechte Spiele von ihm gesehen habe. Und jetzt also, muss ich sagen, bisher bei den Profis, das war besser als was ich sonst gesehen habe von ihm. Ja. Und das ist ja auch schön. Nee, macht er super. Und ich meine, er wird auf ewig, nein, natürlich nicht auf ewig, da hast du recht, Fadi, der letzte Torschütze am Montagabend sein.
Ja. Uli?
Ja.
Leines Rosenlöcher.
War schön. Hat sich auch richtig gefreut, ne? War richtig putzig, wie er sich dann nochmal so. War zwar nur das 2-5, aber der hat sich gefreut über sein.
Ich Tor. Würde mich über ein auch 2-10 freuen in der
natürlich.
Zweiten Fußball-Bundesliga. Also, ja.
Und wir wissen ja mit dem letzten Eindruck, der bleibt, ne? Also.
Alles gut. Da sind wir vielleicht dann doch nochmal bei einem einigermaßen seriösen Thema. Es haben viele auf Twitter, Instagram und so weiter geschrieben, warum diese Wechsel so spät kamen mit den jungen Wilden, wie wir sie in unserer großartigen Journalismus-Sprache nie bezeichnen würden. Und dass man doch in den kommenden zwei Partien gleich die alle spielen soll, spielen lassen soll. Ist das, seht ihr das genauso oder denkt ihr auch eher an die Fernsehgeldtabelle? Oder könnten
wenn man
die
eh
auch.
Wenn man eh verliert, ist wurscht.
Also jetzt alle Jungen rein. Suva ist noch mit reingekommen. Ja, alles, was halt jung ist, war, ist.
Bei Mario Suva ja. Muss man mal tatsächlich, das ist jetzt auch so halb seriös, die Frage stellen.
Endlich bist du auf unserem Niveau angekommen.
Ja, ich weiß ganz sicher, dass es da einen Deal mit dem VfB Stuttgart gibt. Der kam nämlich ablösefrei in die U21 und es hieß, sollte der Profi werden, ist eine Ablösesumme fällig.
2,5 Millionen wahrscheinlich.
Nein, aber trotzdem, die ist im sechsstelligen Bereich. Okay. Ist die jetzt fällig, weil er gespielt hat oder muss er dafür einen Profivertrag unterschreiben? Also, weiß ich nicht, möchte ich nur in den Raum stellen. Ich weiß aber, also aus sicherer Quelle, dass das so ist.
Okay, ich würde sagen, muss er einen Profivertrag unterzeichnen? Sollte er einen Profivertrag unterzeichnen?
Berechtigte Frage, ne?
Ja.
Ja, ich finde ihn, das was ich gesehen habe, war ja dann am Ende auch so Kapitän in der U21, aber halt nicht viel, weil er dann die Saison auch abgebrochen worden ist. Ich finde ihn schon, er hat halt den Vorteil, dass er Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen kann. Er hat so gewisse Dynamik, hat er gewisse Körperlichkeit. Ich glaube, gestern hat er dann die 5 Minuten auch defensives Mittelfeld gespielt, also kann das auch spielen. Ist also quasi ein polyvalenter Defensivspieler.
Oh, und Grüße an René Weiler. War das der mit polyvalenter
Weiler? Ich glaube, es war Lucien Favre, aber es ist Schweizer und Fußballtrainer. Ja. Kann auch einfach Schweizer Fußballdeutsch sein. Ich habe jetzt auch gelernt, dass im Schweizerdeutsch, wenn man jemanden sagt, er soll verreisen, dann soll er abhauen.
Okay.
Ist auch sehr gut. Ja.
Ja. Ein raues Volk.
Dementsprechend, ja. Also ist durchaus auch noch eine Option für die Defensive, aber ich weiß jetzt nicht, wie ernst man das da betreibt, weil ich glaube, dessen Vertrag müsste eigentlich auch jetzt auslaufen, weil es ja 2 Jahre immer sind. Dann müsste man ihm ja auch irgendwie verlängern oder sowieso die Frage, was mit denen, und jetzt können wir gleich die Überleitung machen, was mit den Spielern in der zweiten Mannschaft passiert, die jetzt quasi gar nicht gespielt haben. Weil die haben ja jetzt ein Jahr mehr oder weniger verloren.
Ja, ich möchte schon noch wissen, was der Uli sagt in den letzten beiden Spielen. Jugend oder versuchen zweimal zu gewinnen und in der Fernsehtabelle, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro das dann brächte im besten Falle.
Ja, das heißt ja nicht, dass man mit den Jungen nicht gewinnen kann, ne?
Also, okay. Sagt, also ihr Hamburg seid zweimal
Ich würde gerne mal schon Latteier, Rosenlöcher vielleicht, auch mal den Pius Kretschmer in der Innenverteidigung sehen gerne. Das könnte man jetzt schon mal in diesen Spielen noch nutzen, um da ein bisschen zu testen und die mal ein wenig näher zu begutachten, weil schlechter als in Hamburg kann es ja nicht werden.
Ja, okay. Ja, sehe ich genauso. Da schließe ich mich mal an, nachdem ich mir sonst hier immer gar keine Meinung erlaube und euch da reinreite. Schließe ich mir jetzt einfach mal eine eurer Meinungen an, das ist doch ganz gut. Welche Überleitung wolltest du jetzt gerade noch? Wolltest du schon?
Ich wollte über zur zweiten Mannschaft von in dem bei ganz vielen, die jetzt da in der U21 stehen, die kriegen ja immer 2-Jahres-Verträge, wenn sie aus der U19 rauskommen, und dann sagt man, jetzt schau mal in den 2 Jahren, ob du es schaffst oder nicht. Und das ist ja dann bei einigen jetzt passiert, eben bei Latteier, bei Rosenlöcher, die haben ja jetzt ihre Profiverträge. Und da ist jetzt die Frage, was mit Leuten wie eben jetzt dem angesprochenen Mario Suffer passiert oder auch Marco Zietsch in der U21 oder Nils Pivernetz, um mal so die bekanntesten Namen zu nennen. Ob man sagt, wir aufgrund dessen, dass das Jahr ausgefallen ist, kriegt er jetzt noch ein Jahr obendrauf, oder ob man, wie das dann genau läuft. Ich meine, die Planungen sind einfach noch nicht veröffentlicht. Das wird sehr interessant werden.
Mitentscheiden wird es Christian Fiel. Nehme ich zumindest mal an. Der neue Trainer der U21, Nachfolger von Marek Mintal, der den ersten FC Nürnberg verlassen muss. Eine erstaunliche Personalie, dachte ich. Also es gab ja zuletzt einige erstaunliche Personalien im Nachwuchsleistungszentrum, aber die war ja jetzt besonders erstaunlich und auf den ersten Blick positiv erstaunlich. Ein ehemaliger, vor noch nicht so langer Zeit Zweitligatrainer bei Dynamo Dresden und, glaube ich, damals auch bekannt dafür geworden, dass er das schöne Spiel pflegt, wenn es auch nicht besonders erfolgreich war. Und jetzt trainiert er beim Club die zweite Mannschaft. Wie habt ihr denn, habt ihr da auch mit so heller Begeisterung wie ich drauf reagiert, auf die Verkündung dieses Namens?
Ich war überrascht. Also, wie du sagst, das war ja doch jemand, der jetzt auch als Cheftrainer schon tätig war, dass er jetzt, ist ja auch erst, glaube ich, 41, also auch noch nicht am Ende seiner Karriere, dass er jetzt in den Nachwuchsbereich zurückgeht. Durchaus bemerkenswert, aber kann ja nur gut sein. Heißt übrigens, weil wir es heute von den Wikipedia-Vornamen schon hatten, Christian Ramon Fiel Casanova, sollte man auch erwähnt lassen.
Ja, stimmt. Ja,
das habe ich in meiner allerersten Taktiktafel sogar erwähnt.
Okay.
Weil das war das Spiel gegen Dresden damals. Damals durfte ich das ja schnell. Das war meine Premiere, ja, weil du mich irgendwie angerufen hast.
Aus der Gosse geholt hast. Wie ist das Spiel ausgegangen damals?
Das war doch das Dove da an 1-0.
Ah, okay.
Nach Olli Sorg-Flanke. Ja. Man mag es kaum glauben. Aber tatsächlich so. Nee, das muss man tatsächlich sagen. Also er hat ja in Dresden wirklich erstaunlich interessanten Fußball und erstaunlich positiven Fußball spielen lassen. Also sehr ballbesitzorientiert, er hat sich ja dann also die Vergleiche zwar gescheut, aber es war schon so ein bisschen in Richtung Kurzpassspiel 3 gebildet. Also da gibt es einen anderen Spanier, der einem da, nein, das ist ja ein Katalane, der einem da einfallen könnte.
Ja.
Aber also ich find's eine erstaunliche Personalie, weil es eben jemand ist, der durchaus eher, wo man gedacht hätte, ja, der könnte jetzt eigentlich eher in den Profibereich gehen. Ich meine, klar, der kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum bei Dresden. Der hat da lang, war U17-Trainer dort lang, ich glaube, 3 Jahre oder so. Von daher, der hat schon eine Vita in dem Bereich, aber es ist ja dann oft so, ne, wenn jemand mal Profi-Trainer war, dann will er es ja vielleicht auch nochmal probieren, aber ja. Ist jetzt beim Club, ich bin ganz gespannt. Ich glaube, fußballerisch kann man da einiges erwarten, wenn er seine Vorstellungen umsetzt.
Ja. Und ich glaube, er hat in den Gesprächen eigentlich ganz schnell gemerkt, dass man nur mit alles dafür tut, guten und erfolgreichen Fußball zu spielen. Und dann war die Entscheidung leicht.
Ja, sehr schön. Das muss ich jetzt, finde ich das auf die Schnelle, wahrscheinlich eher nicht. Aber darf er überhaupt den Fußball hier spielen, den er spielen will, oder muss er nicht der Philosophie des Vereins folgen? Und
war Philosophie jetzt ein Wortspiel oder?
Ja, das war vollkommen wertefrei.
Nein, er hat es alles gemacht.
Ja, der Club hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, wie wichtig ihm Nachwuchsarbeit ist und vielen Talenten den Schritt in den Profifußball ermöglicht. Ich möchte mit Fleiß und Akribie dazu beitragen, dass auch in den kommenden Jahren Talente den Sprung in den Profifußball schaffen. Sehr zurückhaltend. Aber dieses, er hat gezeigt und bewiesen, das ist tatsächlich eine Formulierung, die immer mal wieder auftaucht. Wiesinger sagt nämlich auch über Fjell, er hat in Dresden bereits gezeigt, dass er sich als Förderer und so weiter. Aber Michael Wiesinger, Chef des NLZ. Nicht nur Nachnamen. Ja. Also, aber da freuen wir uns drauf, auf diese Personalie, oder? Das, nicht, dass das jetzt hier wieder in Missverständlichkeiten endet. Ja, wir sind gespannt auf das Ding, ja. Ohne dass ihr jetzt diese Philosophiefrage beantwortet habt.
Aber ich denke tatsächlich, bisher haben die Trainer ja im Nachwuchsleistungszentrum schon auch relativ freie Hand gehabt, wie sie ihre Mannschaft haben spielen lassen.
Ja.
Also von daher denke ich jetzt nicht, dass das jetzt großartig anders sein wird. War ja beim der Unterschied zwischen Marek Mintal und den Trainern, die bei den Profis sich alle probiert haben, war ja auch da. Also von daher denke ich mal, dass er schon sein Ding machen kann.
Gut. Von mir aus wäre es das. Wir hätten jetzt diese perfekte Überleitung zu unserem Gerch natürlich, wenn wir hier über Trainer sprechen. Wollen wir die nutzen, die uns da wie durch Zufall in den Schoß gefallen ist, oder wollen wir noch eine
Runde Auflösung? Drehen? Die Auflösung vom letzten Gerch, meinst du?
Ja. Die Auflösung vom letzten Gerch meine ich, genau, und dann die Vorlesung des neuen Gerchs. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer der letzte Gerch war.
Der letzte war, glaube ich, Rainer Geier, ne? Das war
genau.
U21 Trainer.
Ah, okay, siehst du, das passt ja dann
das
noch.
Das dachte ich jetzt eigentlich, das meintest du mit der perfekten Überleitung.
Das ist eine doppelt perfekte Überleitung. Großartig. Ich hatte
jetzt keinen. Denken alle, der nächste Gerch ist Michael Kölner, weil der auch mal U21 Trainer war.
Ja, sollen sie.
Habt ihr mal die Bilder gesehen aktuell?
Ja, super.
Ja, also auf Twitter hat jemand geschrieben, das fand ich sehr lustig, schaut aus wie so ein verrückter Wissenschaftler, der kurz vor der Apokalypse in der Antarktis sitzt und die Menschheit retten will.
Ja, und wenn ich Michael Kölner was zutraue, dann genau das.
Ja, oder macht das nicht.
Ja, und er wird es schaffen.
Ich habe diese Tage mit einem guten Freund telefoniert, der auch Journalist ist und auch 60er-Fan. Die sind also begeistert in München von Michael Kölner. Also
Ja, es war doch in Nürnberg genauso. Und dann ist halt dieses blöde Jahr in der ersten Liga dazwischen gekommen.
Er hätte nie aufsteigen dürfen, dann wäre er heute noch da.
Ja.
Genau. Naja, wer weiß.
Der hätte aus dem Club einfach einen soliden Zweitligisten machen sollen und die Volksfeste der Region weiter promoten.
Was hätte denn der während Corona gesagt?
Ja,
wo soll man hingehen?
Schwierig, aber in der SZ stand kürzlich auch ein Text über ihn und dass wirklich keine Pressekonferenz unter einer halben Stunde abläuft und dass das in den seltensten Fällen an den vielen Fragen der Journalisten liegt, sondern einfach, dass Michael Kölner auf eine Frage 17 Minuten mit Nebensächlichkeiten und Lebensweisheiten antwortet. Deshalb wäre er eigentlich der perfekte Gast für diesen Podcast. Egal. Gerch.
Wollen wir mal. Also, dass Gerch tatsächlich 20 Spiele für den Club bestritten hat, dürfte im kollektiven Gedächtnis ziemlich untergegangen sein. Überhaupt dürfte die Spielerkarriere des Leichtgewichts, der sich einen Spitznamen mit Lionel Messi teilt, den meisten nicht im Gedächtnis sein. Dabei war er zum damaligen Zeitpunkt der Rekordtransfer des FCN. 800.000 Mark zahlte der Club, um ihn aus dem Ruhrgebiet nach Franken zu holen. Dort war er als Angsthase, Memme, Schlappschwanz beschimpft worden, nachdem er nach einer Achillessehnenverletzung nicht mehr recht in Tritt kam. Das sollte sich auch in Nürnberg fortsetzen. Der FCN war frisch aufgestiegen, erhoffte sich von Gerch einen treffsicheren Mittelstürmer. Immerhin hatte er fast 200 Spiele und 85 Tore in der Bundesliga vorzuweisen. Nach starkem Beginn mit 4 Toren in 6 Spielen fiel Gerch aber immer wieder verletzt aus. Der Club hielt, wenn auch recht knapp, weitgehend ohne Gerchs Hilfe die Klasse. In der folgenden Spielzeit spielte Gerch 2-mal in den ersten beiden Spielen der Saison von Beginn an, dann nur noch 1-mal, am 7. Spieltag für 9 Minuten. Da ersetzt er einen österreichischen Fernschuss-Spezialisten. Der Club hielt die Klasse, obwohl er zum Zeitpunkt von Gerchs Einsatz erst einen Punkt, ein 0:0 in Stuttgart, erspielt hatte. Am Saisonende hatte Gerch genug vom Profigeschäft, ging stattdessen in die fränkische Provinz und spielte dort 2 Jahre lang, ehe es in die Schweiz ging. Dort schaffte er als Spielertrainer den Durchmarsch aus der 4. in die 2. Liga. So begann die Karriere, die für die Gerch auch heute noch im Gedächtnis ist. Denn als Trainer gilt Gerch als Vordenker und Lehrmeister. Würde man die amerikanische Tradition des Coaching Trees verwenden, von Gerchs Stamm gingen unzählige Äste ab. Seine ehemaligen Spieler trainierten und trainieren als Nationaltrainer in der Bundesliga, der 2. Liga, in Nachwuchsleistungszentren, in der Schweizer Super League, in Bulgarien und in der Premier League. Ihm selbst war nie der große Erfolg als Trainer vergönnt. Ein verlorenes Pokalfinale, ein Aufstieg in die 2. Liga. Mehr hat der Vorreiter der Viererkette in Deutschland nicht erreicht. Doch nach seinem frühen Tod aufgrund eines Hirntumors sagt er der eine Weggefährte, er hat mit seinen Denkanstößen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag geleistet dafür, dass wir heute Bundesliga spielen können. Und sein berühmtester, ja weltberühmter Schüler ergänzte, er war für uns alle mehr als ein Trainer.
Sehr schön. Und Uli Dickmeier hatte diesen Gerch, den uns Florian Zenger jetzt immer erst per WhatsApp-Nachricht vorlegen muss, damit wir prüfen, sofort erraten.
Ja, nach der Hälfte des Textes, was aber meinem biblischen Alter geschuldet ist.
Ja, und ich habe ihn tatsächlich nach der 2. Hälfte des Textes erraten. Deshalb diesmal also eine einfache Übung für alle da draußen. Und ich warte immer drauf, dass Nürnberger Bub heißt er, glaube ich, der in Rekordzeit immer die Gerchs auf Twitter löst, dass der schon mal einen auflöst, während wir noch aufnehmen. Das fände ich das als kleine Challenge für ihn. Oder ja, gut. Schön. Habt ihr sonst noch was? Private Problemchen, die ihr hier besprechen wollt? Oder wollen wir aufhören jetzt nach knapp einer Stunde?
Stunde ist gut.
Stunde ist gut, ne? Ich finde auch. Ich gehe jetzt ein Törtchen essen.
Trotz Daumen runter deiner Tochter.
Daumen hoch, genau. Daumen runter.
Ja, meine Frau war begeistert davon. Vor allem, weil ich selbst Lemon Curd gemacht habe, was ich vorher nicht einmal wusste, was das ist. Aber das schmiert man oben drauf auf das Törtchen.
Ich twitter mal, twitter mal ein Foto.
Ja, mache ich. Gut, vielen Dank euch beiden. Nächste Woche dann melden wir uns zurück mit der hoffentlich nicht Meisterfeier des VfL Bochum, oder? Das könnte auch wieder anstehen, dass der VfL Bochum im Max-Morlock-Stadion Aufstieg feiert.
Aufstieg feiert, so wie Stuttgart letztes Jahr.
Stuttgart, ja.
Und Düsseldorf vor 3.
Ja, zwei. Aber das war ja gemeinsam.
Das war gemeinsam, ja. Das war okay. Naja,
wir. Aber es ist ja unabhängig vom Spielausgang möglich, dass Bochum aufsteigt. Also Bochum kann ja selbst verlieren und aufsteigen.
Okay. Das ist so, Pokalfinale immer in Berlin, Aufstiegsfeierlichkeiten immer im Max-Morlock-Stadion. Das ist doch eine schöne Sache. Bevor ich noch mehr Unsinn rede, bis nächste Woche. Vielen Dank euch beiden. Tschüss.
Ciao.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.